Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Liebe Grüße aus Hanoi, mein Name ist Thao Nguyen und ich heiße Sie herzlich zum Programm der Stimme Vietnams. Heute hören Sie die folgenden Themen. Die Wahl des UN-Generalsekretärs, ein Test für den Multilateralismus. Einzigartige Karekatal-Zeremonie der Volksgruppe der Chambani. Die Kultur- und Sportmeldungen. Zuerst hören Sie die Nachrichten mit Ngoc Nuong.
Die Schlagzeilen: Hà Tĩnh soll zu einem wichtigen Handelsknotenpunkt in der nordzentralen Region werden. Gestaltung des langfristigen Kooperationsrahmens zwischen Vietnam und Südkorea. Vietnam beharrt auf den Aufbau einer Entwicklungsstrategie mit Menschen im Mittelpunkt. Die Nachrichten im Einzelnen: Hà Tĩnh soll zu einem wichtigen Handelsknotenpunkt in der nordzentralen Region werden. Das sagte KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tô Lâm bei einem Treffen mit der Führung der Provinz Hà Tĩnh am Dienstag. Der Partei- und Staatschef forderte die Provinz Hà Tĩnh auf, den Beschluss Nummer 57 des Politbüros zur Entwicklung der Wissenschaft, Technologie, Innovation und nationalen digitalen Transformation wirksam umzusetzen, um die Arbeitsproduktivität zu verbessern.
Die Provinz soll weiterhin gezielte Investitionen anziehen und dabei die Hochtechnologie und die saubere Energie priorisieren. Sie soll gleichzeitig in neue Wachstumstreiber wie die grüne Wirtschaft, die digitale Wirtschaft und die Meereswirtschaft entwickeln. Darüber hinaus soll sich die Provinz darauf konzentrieren, Investitionen in strategische Infrastruktur zu fördern, die Effizienz öffentlicher Investitionen zu verbessern, die Vorteile des internationalen Grenzübergangs Gaoqiao zu entfalten und die Verbindungen zu den Regionen in Laos und Thailand zu stärken. Ziel ist es, Hà Tĩnh schnell zu einem wichtigen Handelsknotenpunkt in der nordzentralen Region zu entwickeln.
Auf der Parlamentssitzung am Dienstag in Hanoi haben die Abgeordneten über die Umsetzung des sozioökonomischen Entwicklungsplans diskutiert. Ihnen zufolge ist das zweistellige Wachstumsziel im Zeitraum 2026-2030 eine große Herausforderung, aber ein unvermeidlicher Weg. Dafür sollten die Institutionen stärker reformiert und die Dezentralisierung für Provinzen intensiver durchgeführt werden. Gleichzeitig sollten die Kreislaufwirtschaft und die grüne Wirtschaft entwickelt und die Umwelt nicht gegen Wirtschaftswachstum eingetauscht werden. Hinsichtlich der Politik für spezielle Organisationsmodelle hat die vietnamesische Regierung das internationale Finanzzentrum in Da Nang und in Ho Chi Minh Stadt in Betrieb genommen. Das ist ein strategischer Durchbruch bei der Förderung von ausländischem Kapital, bei der Entwicklung von Finanztechnologien und bei der Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Dies sei jedoch ein neuer Bereich, der einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Finanzzentren weltweit erfordere, sagt der Abgeordnete Phan Duy Anh aus der Stadt Da Nang.
Die Regierung sollte dem internationalen Finanzzentrum mehr Aufmerksamkeit schenken und dessen Probleme beseitigen, damit es effizient funktionieren kann. Demnach ist es notwendig, die Arbeitsregeln des Exekutivrats bald zu erlassen und ein Aufsichtsorgan zu gründen. Darüber hinaus sollte eine Förderpolitik durchgeführt werden, um Wettbewerbsvorteile bei der Förderung von Kapital, Technologien und großen Finanzinstitutionen weltweit zu schaffen.
Seinerseits gab Finanzminister Ngo Van Thuận bekannt, dass sich die Regierung darum bemühe, im Zeitraum 2026-2030 jährlich ein zweistelliges Wachstum zu erreichen und gleichzeitig die Makrowirtschaft zu stabilisieren.
Wir sollten das Wachstumsmodell basierend auf der digitalen Transformation erneuern, die Qualität der Fachkräfte erhöhen und die Institutionen vervollkommen. Es ist zudem wichtig, Kapital zu mobilisieren und die Effizienz der öffentlichen Investitionen zu erhöhen. Auch die Fiskal- und Geldpolitik sollte strikt koordiniert und Kapital für die Wirtschaft ausreichend geliefert werden.
Von Montag bis Donnerstag nimmt eine hochrangige Delegation der vietnamesischen Verteidigung unter der Leitung des Vize-Verteidigungsministers Nguyen Chuong Thang an der 19. Verteidigungs- und Sicherheitsmesse 2026, DSA 2026 in Malaysia teil. An diesem Ereignis beteiligen sich die Armeen aus 60 Ländern und Vertreter aus etwa 1400 weltführenden Unternehmen der Verteidigungsindustrie. Dabei werden 38 Nationen ihre Verteidigungsindustrie vorstellen. Während des Aufenthaltes in Kuala Lumpur traf Vize-Verteidigungsminister Nguyen Chuong Thang am Montag seinen malaysischen Amtskollegen Adli bin Zahari. Dabei verständigten sich die beiden Vize-Verteidigungsminister darauf, die Kooperation in der Verteidigung zu stärken und eine Absichtserklärung der beiden Regierungen über die Zusammenarbeit bei Umsetzung von Gesetzen und Rettungsarbeit im Meerband zu unterzeichnen. Besprochen wird auch eine Vereinbarung über die Erstellung von Mechanismen für gemeinsame Seepatriolen und eines Kommunikationskanals der Marinen beider Länder. Am Dienstag hat der südkoreanische Präsident Lee Jae-myung seinen viertägigen Staatsbesuch in Vietnam begonnen. Das ist eine Fortsetzung des Staatsbesuches von KPV-Generalsekretär Tolum in Südkorea im August 2025. Im Vorfeld des Ereignisses sagte der südkoreanische Botschafter in Vietnam, Choi Young-sam, es sei zuversichtlich, dass der Vietnam-Besuch von Präsident Lee Jae-myung ein besonderer Meilenstein sei. Außerdem sei er für die Geschichte der 34 Jahre der diplomatischen Beziehungen beider Länder von großer Bedeutung. Zugleich gilt der Besuch als Beginn eines strategischen Fortschritts, der die bilateralen Beziehungen auf ein höheres Niveau aufwerten sollte. Südkorea wollte Vietnam bei der digitalen Transformation und beim grünen Wachstum begleiten. Mehrere umfangreiche Infrastrukturprojekte werden derzeit diskutiert, darunter die Entwicklung eines Netzwerks, der Hochgeschwindigkeitsbahn und der Bau von Smart Cities. Währenddessen betonte der Direktor des ASEAN-Indien-Forschungszentrums der Diplomatieakademie Südkoreas, Professor Cho Won-gi, dass Vietnam ein Hauptpartner der südkoreanischen Außenpolitik für Südostasien sei. Der Staatsbesuch von Präsident Lee Jae-myung sollte eine neue Entwicklungsphase mit langfristigen strategischen Orientierungen in Beziehungen beider Staaten eröffnen, fügte Choi hinzu. Der vietnamesische Botschafter in Thailand, Pham Viet Hung, hat am Dienstag im Rahmen der 82. Tagung der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Asien und den Pazifik UNESCO in Bangkok drei Maßnahmen vorgeschlagen, um eine inklusive Gesellschaft für alle Altersgruppen in der Region aufzubauen. Erstens sollte die politische Beratung gestärkt und die regionale Zusammenarbeit bei der proaktiven Anpassung an die Bevölkerungsalterung gefördert werden. Zweitens sollte sichergestellt werden, dass Wirtschafts- und Sozialpolitiken einheitlich gestaltet und umgesetzt werden. Drittens gehe es darum, Wissenschaft, Technologie, Innovation und digitale Transformation im Mittelpunkt der regionalen menschenorientierten Entwicklungsstrategie zu stellen. Botschafter Pham Viet Hung erklärte, Vietnam arbeitet gerade daran, eine Wirtschaft aufzubauen, die auf die alten Menschen richtet, Human-Ressourcen im digitalen Zeitalter zu entwickeln und die Ausbildung einer hochqualifizierten Belegschaft zu fördern. Vietnam unterstützt entschieden den Multilateralismus und die zentrale Rolle der Vereinten Nationen in der globalen Governance, so der Botschafter. In der samoanischen Hauptstadt Apia hat der vietnamesische Botschafter in Neuseeland und Samoa, Phan Minh Giang, am Dienstag dem Staatsoberhaupt des unabhängigen Staates Samoa, Timaleafiano Voletua Suavi II., sein Beglaubigungsschreiben überreicht. Dabei betonte der vietnamesische Diplomat, er werde sich darum bemühen, die Freundschaft und Kooperation beider Staaten zu stärken. Er sei davon überzeugt, dass die bilaterale Zusammenarbeit zunehmend vorangetrieben werde. Zugleich brachte Phan Minh Giang seinen Wunsch zum Ausdruck, dass sich Vietnam und Samoa auf regionalen und internationalen Foren weiter unterstützen würden. Seinerseits äußerte das samoanische Staatsoberhaupt seine Hoffnung, dass beide Staaten die gegenseitige Unterstützung fördern und in privilegierten Bereichen stärker kooperieren würden. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Hating zu einem wichtigen Handelsknotenpunkt in der nordzentralen Region werden. Gestaltung des langfristigen Kooperationsrahmens zwischen Vietnam und Südkorea. Vietnam beharrt auf den Aufbau einer Entwicklungsstrategie mit Menschen im Mittelpunkt. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Die Vereinten Nationen beginnen am Dienstag und Mittwoch offiziell mit Anhörungen für die Kandidaten des UN-Generalsekretärs für die Amtsperiode 2027-2032. Die Wahl des nächsten UN-Generalsekretärs findet vor dem Hintergrund statt, dass die größte multilaterale Organisation der Welt vor enormen strukturellen und zeitgenössischen Herausforderungen steht. Ein Beitrag von Quang Dung, gesprochen von Dan Chang.
Der neue Generalsekretär der Vereinten Nationen wird sein Amt am 1. Januar 2027 antreten und löst damit Antonio Guterres ab, der das Amt fast 10 Jahre lang innehat. Der Prozess zur Auswahl der Kandidaten für den UN-Generalsekretär neue Amtszeit begann offiziell am 25. November des vergangenen Jahres. Der Nominierungsprozess endete am 1. April dieses Jahres. Die verbleibenden 4 Kandidaten sind Michelle Bachelet, ehemalige Präsidentin von Chile, Rafael Grossi aus Argentinien, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rebecca Greenspan aus Costa Rica, Generalsekretärin der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, und Macky Sall, ehemaliger Präsident von Senegal. Traditionell rotiert das Amt des UN-Generalsekretärs üblicherweise zwischen Kandidaten aus verschiedenen Regionen. Bei dieser Wahl würde der Posten des UN-Generalsekretärs theoretisch an einen Kandidaten aus Lateinamerika vergeben werden. Daher haben Michelle Bachelet, Rafael Grossi und Rebecca Greenspan bestimmte Vorteile gegenüber Macky Sall, dem Kandidaten aus Afrika. Beobachtern zufolge könnten die enormen globalen Veränderungen der vergangenen Jahre die bisher ungeschriebenen Regeln der UNO irrelevant machen. Angesichts der Tatsache, dass die UNO vor den wohl größten Herausforderungen seit Jahrzehnten steht, von internen Spaltungen bis hin zu finanziellen Schwierigkeiten, kann die Wahl eines neuen UN-Generalsekretärs auch von vielen unkonventionellen Faktoren beeinflusst werden. Dies ist auch einer der Gründe, warum die UNO diesmal bestrebt ist, ihren Prozess zur Auswahl der Führungskraft zu erneuern. Dem Plan zufolge werden die Anhörungen der Kandidaten von der UNO live auf digitalen Plattformen übertragen, damit die UN-Mitgliedstaaten nicht nur die Visionen der Kandidaten hören, sondern auch direkt Fragen stellen können. Annalena Baerbock, Präsidentin der UN-Generalversammlung, sagt:
This next Secretary General should provide strong and dedicated.
Der nächste Generalsekretär sollte über gute Führungskompetenzen verfügen, die auf Erfahrung in Regierungsstrukturen, aber auch im Hinblick auf die Vereinten Nationen und deren Managementfähigkeiten im Lichte der Reformen berühren.
In ihren Wahlsprechen vor der ersten Anhörung konzentrierten sich alle vier Kandidaten auf die größten Herausforderungen, vor denen die UNO derzeit steht, insbesondere die UN-Reform, um damit ihre Rolle in einer zunehmend instabilen Welt zu stärken. Dazu Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA.
Cuando observamos lo que está pasando en el mundo.
Wenn wir beobachten, was in der Welt geschieht, sehen wir deutlich, dass die Zeichen der Zeit Zeichen von Konflikten sind. Neben den politischen und geostrategischen Spannungen zwischen den Nationen gibt es eine wütende und grausame Rückkehr des Krieges in all seinen Formen und Erscheinungsweisen und in praktisch jedem Winkel des Planeten.
In diesem Zusammenhang sind sich alle vier Kandidaten einig, dass alles getan werden müsse, um das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in die Rolle der Vereinten Nationen wiederherzustellen. Die Beobachter gehen davon aus, dass die diesjährige Wahl des UN-Generalsekretärs als ein Referendum von großer Bedeutung für den Multilateralismus angesehen werden kann. Bei früheren Wahlen zum UN-Generalsekretär spielten die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China, stets eine entscheidende Rolle bei der Wahl desjenigen, der die Organisation leiten sollte. Es ist unwahrscheinlich, dass sich dies bei den diesjährigen Wahlen ändern wird. Daher ist die Fähigkeit, einen Kompromiss zwischen den fünfständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats zu erzielen, ein entscheidender Faktor bei der Wahl eines neuen UN-Generalsekretärs. Angesichts der Spannungen in den Beziehungen zwischen den USA, Großbritannien und Frankreich mit Russland und China in den vergangenen Jahren ist es jedoch eine große Frage, ob diese fünf Vetomächte einen Kompromiss erzielen können. Sollten die Verhandlungen zwischen diesen Mitgliedern in eine Sackgasse landen, wird nicht nur die UNO negativ beeinflusst, sondern auch der globale Multilateralismus der Gefahr einer weiteren Schwächung ausgesetzt.
Kulturen der 54 Völker Vietnams.
Die Kare-Zeremonie für Frauen und die Katal-Zeremonie für Männer ist ein Lebenskreis-Ritual, das von den Angehörigen der Volksgruppe der Chambani oder Chamalwal bewacht wird. Mit dieser Zeremonie werden die Verfahren darüber informiert, dass es in der Familie ein weiteres erwachsenes Mitglied gibt, das nach der Zeremonie offiziell ein Anhänger dieser Religion ist. Ein Beitrag von Duan Thuy Sĩ, gesprochen von Duan Trang.
Seit vielen Generationen veranstalten die Angehörigen der Chambani im 6., 8. oder 10. Monat nach dem Kalender der Cham die Kare-Katal-Zeremonie. Das Ereignis markiert das Aufwachsen von Jungen und Mädchen, die bald 15 Jahre alt sein werden. Es ist eine der wichtigsten Zeremonien im Leben der Chambani. Die Zeremonie besteht aus dem Haarschneiden, der Verleihung des heiligen Namens, dem Ahnenkult und der Annahme der Mitgift, die insgesamt 3 Tage dauern. Aus diesem Anlass lädt der Hausbesitzer alle Dorfbewohner zur Zeremonie ein, um Momente zu erleben, in denen der Junge und das Mädchen von den Heiligen als Erwachsene anerkannt werden. Für die Gebetszeremonie bereitet sich die Familie auf Opfergaben vor, die aus einem Bananenbündel, einem Tablett von Puffmais und einem Hahn bestehen. Bei Sonnenuntergang versammeln sich Jungen und Mädchen am Zeremonieort. Bis zum nächsten Sonnenaufgang werden sie im Fluss baden. Das ist ein wichtiger Teil des Festes. Denn die Chambani sind der Auffassung, dass der Fluss Unreinheiten wegspült, alle Sünden tilgt und den Menschen Reinheit verleihen könnte. Nach der Taufe im Fluss werden Junge und Mädchen einzeln zum Hauptzeremonieort gebracht. Dort werden den Erwachsenen offiziell ihre Namen gegeben, die nach dem Namen ihrer Schutzgottheiten benannt werden. Diese Namen werden nach dem Tod verwendet. Während der Zeremonie trägt eine Person einen etwa 8 Monate bis ein Jahr alten Säugling der Familie in das Ritual hinein. Laut dem Bewohner Imem Kit in der Gemeinde Bac Binh der Provinz Lâm Đồng wird zuerst ein Ritual für dieses Baby durchgeführt.
Laut Sitten und Bräuchen unserer Verfahren ist ein Baby bei der Zeremonie unbedingt notwendig. Es muss ein Jung sein, kein Mädchen. Der Junge wird ein richtiges Kostüm der Chambani tragen. Normalerweise müssen wir einen Junge innerhalb der Familie finden. Nur in unvermeidbaren Fällen bieten wir um Hilfe außerhalb der Familie.
Bei der Karekatal-Zeremonie gibt es noch einige Rituale, die im Vergleich zur Vergangenheit verkürzt wurden, sagt der einheimische Löwenzung in der Gemeinde Bac Binh.
Früher mussten Menschen Fische im Teich fangen und Holz im Wald holen, um sich auf die Teilnahme an der Karekatal-Zeremonie vorzubereiten. Nach dem Ende der Veranstaltung bleiben die Teilnehmer für 7 bis 10 Tage bei der Gastfamilie, um sie weiter zu bedienen. Früher dauerte die Zeremonie fast einen halben Monat. Jetzt wurde sie auf 3 Tage verkürzt. Es ist jetzt viel besser.
Am Ende der Zeremonie lädt die Familie die Gäste zum Erleben vom Moment ein, in dem der Sohn und die Tochter von Heiligen als Erwachsene anerkannt werden. Dabei erhalten die Mädchen und die Jungen Geschenke und Glückwünsche von Verwandten und Freunden. Von diesem Moment an sind sie offizielle Gläubige der Chambani und Mitglieder der großen Familie geworden.
Nun hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen mit Ngoc Nương.
Am 7. und 8. Mai werden fast 100 belarussische Künstler in Hohgürm Theater in Hanoi auftreten. Demnach werden führende Opernsänger und hervorragende Balletttänzer aus dem Bolschoi Theater von Belarus Auftritte beim Kunstprogramm Bella Belarus, Oper und Ballettmeisterwerke geben. Dabei interpretieren sie berühmte Ausschnitte aus Opernmeisterwerken wie Nessun Doma von Giacomo Puccini, La Donna Immobile von Giuseppe Di und Habanera von Jos Bizet sowie klassische Ballettausschnitte wie Schwanensee und Don Quixote. Im Yongsu-Tou-Konservatorium an der National University of Singapore hat vor kurzem die Musiknacht Tribute to Love and Peace stattgefunden. Anwesend waren zahlreiche vietnamesische Zuschauer, die die Musik von Trịnh Công Sơn lieben, und internationale Freunde. Anlass ist der 25. Todestag des Komponisten Trịnh Công Sơn. Dabei erlebten rund 500 Zuschauer eine Reihe herausragender künstlerischer Darbietungen. Das Event galt ein Treffpunkt der vietnamesischen Community in Singapur. Es soll aus den internationalen Freunden die vietnamesische Kultur vorstellen. Bei der U17 Südostasien-Meisterschaft 2026 zeigen die U17 Fußballmannschaften Vietnams und Australiens derzeit eine herausragende Leistung. Die beiden Mannschaften stehen vor der Chance, das erfolgreichste Team in der Geschichte des Turniers zu werden. Mit einem Sieg, einem Unentschieden, 14 Toren und ohne Gegentor blieb das Team von Trainer Cristiano Ronaldo in der Gruppenphase ungeschlagen. Damit belegt Vietnams U17-Mannschaft den zweiten Platz unter den 4 Halbfinalisten. Australiens U17-Mannschaft führt derzeit die Tabelle an. Laut Turnierplan treffen die beiden Teams Vietnams und Australiens im Halbfinale aufeinander. Der vietnamesische Schauspieler Do Hung Suy hat beim Bangkok Chess Club Open 2026 den Meistertitel gewonnen. Daran nahmen 16 Großmeister teil. Nach 9 Spielen errang der 15-Jährige 5 Siege, 4 Unentschieden und erzielte insgesamt 7 Punkte. Dank seiner überlegenen Feinwertung konnte Hung Suy mit diesem Ergebnis den ersten Platz sichern, obwohl 9 weitere Spieler ebenfalls 7 Punkte erzielt hatten. Der Meistertitel in Bangkok markiert einen bedeutenden Schritt in Hung Suis Karriere. Am Bangkok Chess Open Club 2026 nahmen 241 Schachspieler teil. Der andere vietnamesische Spieler, Chen Pham Gia Phuc, erzielte 6,5 Punkte und belegt Platz 12.
Liebe Freunde, das war unser Programm heute. Mein Name ist Tao Nguyen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.